Als Theophilus van Kannel eine besondere Art von Tür ausklügelte, hatte er dabei keine besondere technische Revolution im Kopf, geschweige denn irgendwelche Energiesparmaßnahmen im Sinn, sondern offenbar war dieser niederländisch-amerikanische Erfinder nicht besonders angetan von Etikette und guten Manieren. In den späten 1800er Jahren entwarf van Kannel die Drehtür, weil er Höflichkeit hasste. Er mochte es nicht, anderen Leuten und insbesondere Frauen die Tür aufzuhalten. Darum ließ er sich am 7. August 1888 eine neue Art von Eingang patentieren, um das Problem im wahrsten Sinne des Wortes zu umgehen. Er wird allgemein als der Erfinder der Drehtür bezeichnet. Somit haben wir also diese patentierte Drehtür einer sozialen Phobie oder schlicht und ergreifend schlechten Manieren zu verdanken. Das ist eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Manche Leute überfällt, wenn sie in so eine Drehtüranlage hineingehen, manchmal Panik. Ja, man versucht immer möglichst irgendwie in dem Fluss, in dem Strom drin zu bleiben. Das Problem ist ja, wenn du stehen bleibst, dann halten meistens auch diese Drehtüren an. Früher haben sie dir, hatte ich die Tür einfach weitergeschoben, dann knallte sie dir in die Hacken, das war schmerzhaft. Heute gibt es dort eine elektronische Vorrichtung, die Tür anhält. Auch das kann unangenehm sein, wenn nämlich dein Vordermann mit der Nase an die Scheibe knallt, wenn plötzlich die Tür stehen bleibt. Also so eine Drehtür hat auch so manche Tücken und wir kennen so diese Slapstick-Filme, Komödien und so weiter, wo Leute sich in einer Drehtür befinden und irgendwie den Ausgang nicht mehr finden und nur noch so in diesem Kreisel sich bewegen. Also es ist eine besondere Art von Tür. Und jeder von euch heute ist durch eine Tür in diesen Gottesdienstraum gekommen. Türen sind für uns was ganz Normales, allgegenwärtig, überall da. Und wir alle verstehen dieses Bild der Tür. Also eine Tür dient dazu, dass wir in einen Raum hineinkommen oder auch einen Raum wieder verlassen können. Eine Tür ist ein Durchgang. Und jeder, der dieses Bild einer Tür vor Augen hat, versteht sofort, was es damit auf sich hat. Und Jesus, deswegen nutzte Jesus auch dieses Bild und sprach davon, dass er die Tür ist. Und das gefällt mir so. Jesus ist da so praktisch, so klar, ohne Schnörkel. Ich bin die Tür, sagt er. Das ist eines dieser sieben Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Das ist eine klare Aussage, wo Jesus seine eigene Heilsbedeutung erklärt. Ich bin die Tür. Ich bin ein Durchgang. Ich bin ein Zugang. Wir schauen uns das gleich noch ein bisschen genauer an. Wir hatten ja gehört, dass Jesus auf dem Laubhüttenfest war, dass er darüber sprach, dass er das Licht der Welt ist. Wir hatten auch schon über das Brot des Lebens gesprochen. Auf dem Laubhüttenfest sagte er, ich bin das Licht der Welt. Er demonstrierte das an der Frau, an der Ehebrecherin, die sie zu ihm brachten. Er begegnete ihr, er brachte Licht in ihre moralische Finsternis, er brachte Licht in ihre geistliche Finsternis. Er begegnete ihr mit Gnade und mit Wahrheit und setzte sie frei. Danach ging er hin und heilte einen blindgeborenen Mann. Er befreite ihn von physischer Blindheit und dann auch von geistlicher Blindheit. Und wir sehen die Diskussionen, die das ausgelöst hat. Sofort waren die Pharisäer und Schriftgelehrten da und sie sagten zu dem Mann so, wie konnte das angehen? Was ist da passiert? Wer hat dich geheilt? Sie diskutieren und sie können das nicht glauben, nicht verstehen, dass Jesus jemanden am Sabbat heilt. Das war ihnen offensichtlich wichtiger als das Schicksal dieses Mannes. Und sie diskutieren und am Ende werfen sie ihn aus der Synagoge raus und sagen, du bist völlig in Sünden geboren, was willst du uns schon erzählen? Ja? Und sie schmeißen ihn raus und dann begegnet dieser Mann Jesus und er fängt an, Jesus nachzufolgen. Das gefällt mir so. Erst macht Jesus ihn gesund, erst heilt er ihn, dass er wieder sehen kann und dann nimmt er ihn den geistlichen Schleier von den Augen. Er erkennt Jesus als Messias und Herrn und fängt an, Jesus nachzufolgen. Preis dem Herrn. Und dann konfrontiert er die Pharisäer, sie diskutieren mit ihm, wie konntest du sowas tun am Sabbat und so weiter. Und dann sagt er, ja, ich bin in die Welt gekommen, damit die Blinden sehend werden und die Sehenden blind Und sie haben natürlich sofort diesen Angriff auf sich verstanden und sie fragen ihn, ja, willst du etwa sagen, dass wir auch blind sind? Und Jesus sagt zu ihnen, ja, wenn ihr wirklich blind wärt, dann hättet ihr keine Schuld. Aber weil ihr sagt, wir können sehen, weil ihr sagt, wir haben den Durchblick, weil ihr sagt, wir kennen Gott, wir wissen, wo der Hase langläuft, deswegen bleibt eure Schuld bestehen. Und er konfrontiert sie und sie ärgern sich. Jedes Mal nach diesen Ich-Bin-Worten, wenn Jesus sich offenbart als Gott, als Messias, als Herr, geht die große Diskussion los und so auch hier. Und dann veranschaulicht Jesus das nochmal, indem er ein Bild benutzt. Und das lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 10. Und ich möchte euch nochmal ganz herzlich dazu einladen, gerade so in dieser Zeit, wo wir diese Ich-Bin-Worte durchnehmen, durchlesen, anschauen, lest doch einfach mal das Johannesevangelium. Lest es einfach mal von vorne bis hinten durch. Wir haben ja immer so eine Woche Zeit und so weiter dazwischen. Nimm dir die Zeit und lies das Johannesevangelium mal komplett durch. Das wird dich sehr segnen, wird deinen geistlichen inneren Menschen stärken. Also, Johannes 10 in den Versen 1 bis 5, da spricht Jesus von seiner Hirtenschaft, von einem Schafstall und den Schafen. Und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Hier spricht Jesus nochmal ganz klar über diesen Zusammenhang seiner Hirtenschaft und darüber, was es bedeutet, nicht Hirte zu sein, Fremder zu sein, Dieb zu sein, Räuber zu sein. Um dieses Wort zu verstehen, müssen wir wissen, wie damalige Schafställe ausgesehen haben. Ich habe euch mal hier so ein Bild mitgebracht, vielleicht können wir das mal einblenden hier, genau. Das ist ein orientalischer Schafstall, der ist jetzt nicht original aus der Zeit Jesu, aber das ist ein Schafstall, wie er viele Jahrhunderte in Gebrauch war und zum Teil heute noch ist. Also die Schafställe der damaligen Zeit, und in etwa so wird es zu Jesu Zeiten auch ausgesehen haben, bestand aus Steinen, die aufgeschichtet worden waren, die eine Mauer bildeten. Oben auf der Mauer war Dorngestrüpp drauf, dass also wilde Tiere nicht drüber springen konnten und so weiter. Und der Zugang dieses Schafstalls bestand aus einem mehr oder weniger runden Torbogen. Das heißt, es war keine klassische Tür, so wie wir das heute kennen. Da war einfach ein Loch in der Mauer, durch die die Schafe rein und rausgehen konnten oder auch eben der Hirte und so weiter. Also das, so müsst ihr euch das in etwa vorstellen. Und bei jedem Dorf, an jedem Dorf, wo Schafe gehalten wurden, gab es so eine Art Schafstall. Da wurden auch meistens alle Schafherden aller Hirten gemeinsam hineingetrieben. Also da hatte nicht jeder seinen eigenen Stall, sondern da wurden alle Schafe hineingetan. Und dann ist es so, wie Jesus hier sagt, da gab es einen Türhüter und der achtete darauf. Und wenn der Hirte kam, dann rief er seine eigenen Schafe und sie kamen raus und sie folgten ihm. Also das ist so das Prinzip des Schafstalls, von dem Jesus hier spricht. Und er spricht hier, wenn er von seinen Schafen und seinem Schafstall spricht, zunächst mal von seinem Volk. Er spricht zunächst mal vom Volk Israel. Er ist der gute Hirte, der Messias für sein Volk. Und er vergleicht hier die Pharisäer mit Räubern und Dieben, die einen unrechtmäßigen Zugang zu den Schafen haben wollen. Die also irgendwo drüber springen wollen, die drüber klettern wollen, die alles andere machen wollen, nur nicht den regulären Eingang benutzen möchten. Und er sagt damit, dass die Pharisäer, die Israel mit dem mosaischen Gesetz begegnen, das haben sie ja gerade demonstriert an dem Blinden, indem sie ihn sogar am Ende aus der Synagoge rausgeworfen haben. Er sagt damit, dass die Pharisäer nicht die wahren Hirten sind, dass sie Räuber und Diebe sind, dass sie letztendlich geistlich blind sind, weil sie nicht wissen, was sie tun und der wahre Hirte für Israel nur Gott selber ist. Und wir lesen das an vielen Stellen, dass Gott sich selber als Hirte für sein Volk darstellt. Ich lese euch nur eine Stelle mal vor, Jeremia 31, Vers 10. Das ist interessanterweise ein Wort, was sich auch auf uns als Nationen bezieht. Er sagt, hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Und so finden wir viele, viele Aussagen im Alten Testament, dass Gott der Vater ein Hirte ist für seine Herde. Und interessanterweise sehen wir dieses Wort, wie es sich jetzt auch eigentlich erfüllt. Wir sehen, wie Gott sein Volk zurückführt in sein Land, nach Israel. Wir sehen, wie der Herr die zerstreute Herde, die über viele Jahrhunderte, Jahrtausende zerstreut waren, zurückführt in ihr Heimatland. Und das ist so gut zu sehen. Aber wenn wir weiterlesen, finden wir hier die Aussage, dass die Zuhörer diesen ganzen Zusammenhang gar nicht verstanden. Sie wussten, was ein Schafstall ist, das war jedem völlig klar, das gab es in jedem Dorf, deswegen benutzte Jesus auch dieses Gleichnis, aber sie haben nicht verstanden, was Jesus ihnen damit sagen wollte. Und dann wird Jesus deutlicher. Johannes 10, Vers 7 und 8, da sprach Jesus nun wieder zu ihnen, also er wiederholte sich noch einmal und sagt, wahrlich, wahrlich, das heißt so viel wie, Achtung, jetzt kommt was Wichtiges, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Jetzt wird er deutlicher, ich bin die Tür zu den Schafen. Und alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hören nicht auf sie. Und dann sagt er diesen, fast sagen, berühmten Satz im Johannesevangelium, Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin die Tür. Und indem Jesus dieses Wort sagt, nimmt er seine eigene Göttlichkeit in Anspruch. Ihr erinnert euch ja daran, dass Gott im Alten Testament sich selber offenbart hat als ich bin, der ich bin. Und Jesus wiederholt das, ich bin. Und er verbindet das mit Bildern, mit Attributen, die uns das leichter verständlich machen. Und er sagt, ich bin die Tür. Und die Leute, die das gehört haben, die haben sofort verstanden, wovon er hier spricht. Ihnen war völlig klar, er nimmt für sich in Anspruch, Gott zu sein. Er nimmt für sich in Anspruch, der verheißene Messias zu sein. Ich bin die Tür. Und er sagt auch nicht, ich bin eine Tür, sondern ich bin die Tür. Und ich bin so froh, dass nicht ich das sage, sondern dass Jesus das gesagt hat, weil Leute schnell sagen, ja, das ist aber intolerant und so weiter. Es gibt doch viele Wege zu Gott und es gibt doch viele Türen, die man nehmen könnte, um bei Gott anzukommen. Ist doch auch egal, welche Religion du wählst, ist doch alles derselbe Gott. Nein, Jesus sagt klipp und klar, ich bin die Tür. Und durch mich ist der Eingang und wer irgendwo anders versucht, in diesen Schafstall zu kommen, der ist ein Dieb und ein Räuber. Das funktioniert nicht. Es gibt tatsächlich viele Türen, durch die man als Mensch gehen könnte, aber die Frage ist immer, wo kommen wir dabei heraus? Ja? Also wenn du bei Gott rauskommen willst, musst du die Tür Jesus Christus nehmen. Und er sagt das ja auch. Er sagt ja hier in diesem Vers 9, wenn jemand durch mich hineingeht, wo hineingeht? Ins Reich Gottes, zu Gott, dem Vater. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden. Jesus ist die einzige Tür, um in Kontakt zu kommen mit Gott. Er ist die einzige Tür zur Errettung. Er ist der einzige Weg, der einzige Zugang zum Vater. Und wer Jesus zum Herrn seines Lebens macht, wer Vergebung seiner Sünden durch das stellvertretende Opfer Jesu empfängt, der bekommt neues Leben und der wird errettet, so wie Jesus das hier gesagt hat. Also, was ist zu tun? Das will ich dir heute sagen oder auch dir, der du dieses Video anschaust oder das als Audio hörst. Entscheide dich heute, diese Tür zu durchschreiten. Entscheide dich heute, durch genau diese eine Tür zu gehen, wenn du Gott kennenlernen möchtest. Und du musst aktiv da durchgehen. Das gehört auch dazu. Ja, eine Tür ist zum Durchgehen da. Die ist nicht zum Angucken, sondern zum Öffnen und Hineingehen. Es nützt nichts, vor der Tür zu stehen, in den Schafstall reinzuschauen und zu sagen, oh, wie schön, oh, wie kuschelig. Und guck mal, die netten Schafe da drin und so weiter. Du musst da reingehen. Du musst einen Schritt gehen, um bei modernen Türen zu bleiben. Du musst die Klinke in die Hand nehmen, öffnen und reingehen. Das ist deine Aufgabe, das musst du tun. Gehe durch die Tür, indem du Jesus dein Leben anvertraust und ihm zum Herrn, zum Hirten deines Lebens machst. Er ist der Zugang. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Und noch etwas Interessantes. Wozu dient eine Tür? Ist uns allen völlig klar. Sie dient natürlich auch zum Schutz. Also wir machen normalerweise, oder du, als du heute Morgen hier zum Gottesdienst gegangen bist, hast du, hoffe ich mal, deine Wohnungstür oder deine Haustür geschlossen und nicht nur einfach so locker ins Schloss fallen lassen, sondern du hast sogar noch abgeschlossen. Warum? Damit niemand in deine Wohnung kommt, damit niemand dich ausraubt oder so. Also eine Tür war auch Schutz und ist auch Schutz vor Dieben, vor Räubern und damals in Bezug auf die Schafe vor wilden Tieren. Und das Interessante ist, vielleicht können wir nochmal dieses Bild von dem Schafstall sehen. Ich hatte ja gesagt, dass das damals keine klassischen Türen waren, sondern so eine Art Durchgang. Manchmal war der sogar oben noch nicht mal geschlossen. Und die Hirten, die haben diesen Eingang normalerweise nicht mit irgendeiner Holztür verschlossen, sondern mit einzelnen Stöcken oder Stecken oder mit Dornengestrüpp. Also die haben einfach was da reingestopft, dass die Schafe nicht raus konnten und ein wildes Tier oder jemand, der nicht hingehörte, nicht reingehen konnte. Oder aber, und das gefällt mir besonders gut, oftmals haben sich die Hirten selber als Tür in den Durchgang hineingesetzt. Die haben sich hingesetzt mit ihrem Hirtenstab und haben sich praktisch als Tür zu den Schafen, zu dem Schafstall dort eingesetzt und haben selber persönlich darauf geachtet, dass niemand von außen unbefugt in den Schafstall hineingehen konnte. Und so ist es mit Jesus auch. Jesus ist unser Schutz. Jesus ist unsere Tür. Er ist derjenige, der davor sitzt und der dafür sorgt, dass nicht der Feind oder irgendwelche anderen Dinge unser Leben betreten können oder unser Leben beeinflussen können. Ich habe neulich eine interessante Dokumentation gesehen über Türsteher auf der Reeperbahn. Das ist ein interessanter Job. Ja. Also normalerweise denkt man ja, okay, die Türsteher sind in erster Linie dazu da, um den Leuten aufs Maul zu hauen oder so, aber das stimmt überhaupt gar nicht. Sondern die haben eine ganz spezielle Funktion, ihr wisst das natürlich alle, das weiß ich, aber die haben eine ganz spezielle Funktion, die sorgen dafür, dass nur die Leute in den Club oder in die Bar oder in die Kneipe reinkommen, die auch drin sein sollen. Das heißt, die gucken sich die Leute ganz genau an, die haben eine gute Menschenkenntnis und das hat mir imponiert. Ja? Die gucken die Leute an und die sehen denen an der Nasenspitze an, was das für Typen sind. Die sehen, wenn die schon einen zu viel Intus haben und sagen, sorry, heute nicht. Die sehen, wenn Leute irgendwie komisch sind und denken, nee, der könnte Ärger verursachen, sorry, heute nicht. Das sind also Leute, die den Zugang zu diesem Etablissement regeln. Und genauso müssen wir das auch für uns vorstellen. Auch das, also Jesus ist jetzt nicht ein klassischer Türsteher oder so, aber er ist der Schutz für unser Leben, der dafür sorgt, dass der Feind nicht einfach reinkommen kann. Jesus steht vor der Tür und sagt, du kommst hier nicht rein. Du musst draußen bleiben. Er ist der Schutz für unser Leben. Das ist so gut zu wissen. Und dieser Schutz für uns bedeutet auch, Teil der Herde zu sein. In der Herde ist der Schutz Gottes. Leider sagen manche Menschen und sogar manche Christen, ja, der Schafstall, der ist mir irgendwie zu eng. Das ist mir irgendwie zu eng, ich will da nicht drin sein, ich brauche meine Freiheit, ich will mich bewegen, wann und wo immer ich will und ich will machen, was ich will. Und sie missverstehen diesen Vers, wo es da heißt, er wird errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus hat damit nicht gemeint, dass wir eine On- und Off-Beziehung zu ihm haben sollen, sondern dass wir eine enge, intensive, dauerhafte Beziehung zu ihm haben sollen und nicht einfach nur rein und raus gehen, wenn es uns gerade passt. So, ich entscheide selber, wann ich Jesus brauche und wenn es mir gut geht, treffe ich meine Entscheidung selber. Wenn es mir schlecht geht, dann renne ich zu ihm, aber ansonsten will ich meine Freiheit haben und wenn es mir passt und wenn es mir nützt, dann tue ich das, was die Bibel mir sagt und ansonsten nicht. Das funktioniert nicht. Wir müssen drin sein, wir müssen in dem Schafstall drin sein, wir müssen Teil der Herde sein, um den Schutz Gottes erleben zu können. Und es hat keinen Zweck, einmal drin, einmal draußen zu sein und irgendwo auf dem Felde herumzuirren. Ich habe neulich die Geschichte von einem Pastor gehört, der hatte einen Kumpel, der war früher Punk gewesen, so in den 80er Jahren und so. Ich habe übrigens neulich hier in Husum auch einen einzigen Punk gesehen. Das hat mich so bewegt, ja. Der Kerl ging da mit seinem Iro durch die Gegend als einziger Punk in ganz Husum. Und ich dachte, Mann, der ist wie so ein Dinosaurier, so aus der Zeit gefallen, ja. Irgendwie und wie dem auch sei. Dieser Pastor hatte ein Kumpel, der war Punk und die haben in irgendeinem besetzten Haus gewohnt, so wie sich das gehört. Und so haben sie da drin gehaust und so. Und dann war Sommer und irgendwie haben sie gedacht, Mann, das ist so warm und das ist irgendwie so blöde, dass wir hier so in so einem Haus, in so einem engen Haus da sitzen und so weiter. Lass uns mal ein bisschen Luft machen. Dann haben sie angefangen, einen Teil der Fassade herauszuschlagen. Ja, haben sie einfach das Fenster und die Steine und so weiter rausgekloppt, ja, so aus diesem Zimmer, sodass sie also wie so eine Terrasse da hatten. Dann haben sie da gesessen auf ihren Plastikstühlen, Bier gesoffen und rausgeguckt und haben sich ihres Lebens gefreut und haben die Wärme genossen, die der Sommer ihnen gab. Das Problem fing an, als es Winter wurde. Und sie haben sich gewundert, warum es plötzlich so kalt wurde und warum sie dieses Haus so in dieser Form nicht mehr bewohnen konnten. Und wir sind auch manchmal so. Wir hauen die Steine raus, wir hauen die Dinge raus, weil wir denken, das engt uns ein. Ich will Licht und Luft haben, ich will Raum haben. Und wir hauen das raus, was Gott und was Jesus uns als Schutz eigentlich gegeben hat, womit er uns bewahren möchte und womit er uns Gutes tun möchte. Und dann wundern wir uns, dass wir im Winter frieren. Dann wundern wir uns, dass wir geistlich gesprochen in einen Bereich hineinkommen, wo wir uns nicht mehr entwickeln können und wo es uns nicht gut geht. Also, wenn du merkst, dass du zu weit rausgegangen bist, wenn du merkst, dass du zu viele Steine aus der Wand rausgekloppt hast, wenn du merkst, dass du zu weit draußen stehst, außerhalb des Schafstalls, dann komm zurück. Dann triff eine Entscheidung und sag, Herr, ich entscheide mich heute wiederum neu unter deinen Schutz zu begeben. Du bist mein Hirte, du bist meine Tür und ich begebe mich bewusst in diesen Bereich deines Schutzes und deiner Fürsorge. Und das ist eine Entscheidung. Das ist nicht ein Schicksal, das ist deine Entscheidung. Das kannst du heute tun. Das kannst du heute machen. Und in Johannes 10, Vers 10 schließlich sagt Jesus, dass er uns Leben geben möchte. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Wir haben gesehen, wer die Diebe sind, die Jesus hier meinte. Es war eine Anspielung auf die Pharisäer, die das Volk nicht in die Beziehung zu Gott führten, sondern ihm durch das Gesetz Lasten auferlegten, die sie selber nicht tragen konnten und auch nicht tragen wollten. Dieser Dieb, das kann man auch heute so sagen, dieser Dieb ist Gesetzlichkeit, Religiosität und tote Form. Wenn ich dieses oder jenes tue, dann gefalle ich Gott. Wenn ich alles immer richtig mache, dann kann ich mich Gott nahen. Wenn ich immer schön in die Kirche gehe, die richtigen Gebete spreche, die richtigen Formen einhalte, dann nimmt Gott mich an. Ich habe das schon mal gesagt, es ist nicht verkehrt zu beten, es ist nicht verkehrt in die Kirche zu gehen, ganz und gar nicht. Aber wenn du versuchst, Gott dadurch zu beeindrucken, eine Leistung zu bringen, zu sagen, ja, weil ich das gemacht habe, deswegen kann Gott mich annehmen, das ist ein Holzweg. Das wird dich berauben, das wird dir das wahre geistliche Leben aussaugen. Religiosität, also einer toten, nur vordergründig geistlichen Form zu folgen, ohne eine Beziehung zu Jesus zu haben, ohne die Kraft Gottes praktisch zu erleben, ohne voll des Heiligen Geistes zu sein, stiehlt dir das wahre Leben und bringt dich um. Mach das nicht. Mach das nicht. Jesus hat das nie gemeint. So ein bisschen Kirche und ein bisschen Gott. Ein bisschen Gott und ein bisschen was anderes. Jesus wollte immer, dass wir volle Pulle, volle Kanne für ihn leben. Und er wollte und will uns auch alles geben, was wir brauchen und was er hat. Er ist gekommen, um dir Leben im Überfluss zu geben. Überfluss, Leben, jetzt hier auf der Erde in Form von Frieden für deine Seele, in Form von Heilung im weitesten Sinne, in Form von Versorgung, Freude und all diesen Dingen und ewiges Leben, das sich dann in der Ewigkeit in Vollendung bei ihm zeigen wird. Er möchte dich vollumfänglich mit seinem Leben versorgen. Nicht nur ein bisschen, sondern Überfluss. Ein Überfluss, von dem du auch noch andere weitergeben kannst. Weil da draußen sind Menschen, die warten darauf. Die warten darauf, Teil der Herde werden zu können. Die warten darauf, durch die Tür zu gehen. Die warten darauf, das Leben Jesus endlich empfangen zu können. Und wenn du merkst, dass deine Beziehung zu Jesus kühl geworden ist, dann bitte ihn doch, dann sag, Herr, zeig mir den Schafstall, wo ich deinen Schutz, deinen Herrschaftsbereich, vielleicht nur in Teilaspekten oder so, aber wo ich zu weit rausgegangen bin. Herr, zeig mir, wo ich vielleicht sogar dieses Leben durch religiöse Formen ersetzt habe, wo ich zwar noch das Richtige getan habe und gesagt habe, aber wo das Leben nicht mehr da war. Herr, zeig mir, wo ich eigene Wege gegangen bin, um meine eigene Weide für meine Bedürfnisse zu finden. Und dann komm zurück zu Jesus und entscheide dich bewusst, durch diese Tür zu gehen. Jesus ist da, diese Tür ist immer da. Jesus geht nicht weg. Das ist nicht so, das ist bei dir zu Hause auch nicht. Da ist nicht die Tür einen Morgen da und dann ist sie da. Und gerade wenn du durchgehen willst, dann ist sie leider einen halben Meter nach links oder rechts verrückt und du läufst gegen die Wand. Jesus ist da für dich. Der möchte dir begegnen zu jeder Zeit und triff heute Morgen diese Entscheidung und sag, Herr, ich komme zurück zu dir. Herr, ich gehe durch diese Tür, egal was das bedeutet und egal was es für mich heißt. Er ist da, um dir Leben im Überfluss zu geben. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden. Und er wird ein- und ausgehen, in Weide finden und er wird Leben haben und es in Überfluss haben. Amen.